Ich möchte gerne, vielleicht ein bisschen schwieriger Text, heute lesen. Das muss auch mal darüber gepredigt werden. Aus Matthäus Evangelium, Kapitel 15, Verse 19 bis 20. Da kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus und unterhalten sich mit ihm, streiten sich mit ihm, versuchen ihn in eine Falle zu stellen, bloß dass die ihn packen. Aber wer kann Sohn Gottes packen? Wer kann ihn besiegen? Kein Mensch, keine Macht. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und er redet auch von der Reinheit und Unreinheit in diesem Text. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Aus dem Herzen. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht, sagt Jesus. In fast jedem Buch der Bibel finden wir Stellen über die Sünde und auch über die Gnade Gottes. In unserem Herzen verbirgt sich sehr vieles Gutes. Hast du das gewusst? Viele wissen das nicht. Und wenn du dich mit dem unterhältst, dann, ach so, da kommen die Gedanken, ja stimmt, das auch. Ja, das ist auch nett, gut. Und das auch noch. Ja, das auch, das habe ich gar nicht gedacht, gewusst. Es verbirgt sich sehr viel Gutes, leider auch Negatives. Oft fragen wir uns, woher kommen unsere bösen Gedanken? Jesus antwortet hier in Matthäus 15 und sagt, aus dem Herzen. Moment mal, aus dem Herzen kommt Mord. Aus dem Herzen kommt Ehebruch. Aus dem Herzen kommt Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen und so weiter. Ja, aus dem Herzen. Heute möchte ich über eine Sünde von den aufgezählten etwas sagen, nämlich über Ehebruch. So ein Thema und so eine Auslegung habt ihr bestimmt bis jetzt, so wie ihr es hören werdet, noch nicht gehört. Bin ich mir sicher. Für manche wird das heutige Thema schwierig und für manche befreiend sein. Du wirst befreiend dann nach Hause gehen. Höre bitte konzentriert bis zum Ende zu und dann entscheide, ob du das für dich, nicht für den anderen, für dich annimmst oder ablehnst. Es betrifft Verheiratete wie auch nicht Verheiratete. Wie ist das möglich? Alle verheiratete Personen kann es dich direkt treffen und als nicht Verheiratete kann es dich eventuell auch indirekt treffen oder sagen wir so als Mittäter. Und dann als drittes gibt es noch eine geistliche Dimension, dazu sage ich etwas am Schluss. Also betrifft uns alle in irgendeiner Form. Zuerst möchte ich etwas klarstellen. Ganz klar möchte ich etwas stellen. Was Sünde ist, ist und bleibt Sünde. Das darf niemand legalisieren. Wenn der Herr gesagt hat, das und das ist Sünde, dann war das in der damaligen Zeit Sünde. Sonst hätte der Herr nicht gesagt. Es war zu damaliger Zeit Sünde. Es ist heute noch und wird es auch in 500 Jahren Sünde sein. Egal wie die Menschen und Kulturen sich ändern oder entwickeln. Vor längerer Zeit haben wir mal eine besondere Predigt gehabt über die Sünde und Vergebung. Wir haben das bildlich mit dem Teller dargestellt, die Verschmutzung, Waschung und Wiederverwendung. Ich weiß nicht, wer sich noch damals erinnern kann, da war Pastor Martin, Angelika hier vorne, Kinder, da haben wir Teller gehabt, verschmutzte, und dann wurde gewaschen. Wer kann sich noch erinnern? Immerhin. Dann erzähl dem anderen, die sich nicht erinnern können. Vielleicht gibt es dir auch Predigt noch zu bestellen. Kleine und große Sünde sind bei Gott Sünde. Für ihn gibt es keinen Unterschied. Jede Art von Sünde, klein, groß, trennen uns von Gott. Ein bisschen verschmutzte Teller, wie wir damals gesehen haben, und total verschmutzte Teller sind nicht brauchbar. Mit ein bisschen Sünde oder mit viel Sünde sind wir für Gott nicht brauchbar. Sind wir da eins? Wenn die Teller gewaschen sind, dann sind sie alle gleich sauber. Und dann kann man sie wieder gebrauchen. Amen. Wenn Jesus uns vergeben und gereinigt hat, dann sind wir für den Herrn wieder brauchbar oder einsetzbar. Sind wir uns da eins? Amen. Kein Mensch darf sich über Gott stellen und das anzweifeln oder in Frage stellen oder andere verurteilen. Und die Frage war auch, wie oft können wir und dürfen wir vergeben oder um Vergebung bitten? Denke an das Beispiel von Teller. Wie oft wurden deine Teller bei dir zu Hause oder dein Besteck bei dir zu Hause gewaschen? Wie oft hat Gott dir vergeben und wie oft vergibst du anderen? Petrus sagt, es reicht doch 7-mal. Der war großzügig, Petrus. Vielleicht hat er sich sogar im Spiegel gesehen, überlegt, das. 7-mal. Aber Jesus sagt, 7 mal 70 am Tag sollen wir uns gegenseitig vergeben. Und wenn der Herr das von uns verlangt, umso mehr, öfter und schneller vergibt er uns. Jesu Gnade ist nicht billig. Ich wiederhole. Jesu Gnade ist nicht billig, sondern groß. Aber missbrauche Gottes Gnade nie, indem du sagst, ich sündige und dann brauche ich nur um Vergebung zu bitten. Dann ist das alles erledigt. Das ist Missbrauch von Gottes Gnade. Über diese Sache haben wir gepredigt, nicht nur ich, auch andere. Aber viele haben es nicht umgesetzt. Theoretisch akzeptieren wir das, aber praktisch zu vergeben, damit tun wir uns sehr schwer und so suchen wir alle möglichen biblischen Stellen oder Bibelstellen, die dagegen sprechen, aber es gibt sie nicht. Noch ein Punkt möchte ich erwähnen. Man sagt, die Ehe ist heilig und man darf sich nicht scheiden lassen. Das haben wir immer wieder gehört. Auch so unter sich, auch so von dem Prediger oder Pastoren. Das ist richtig und biblisch. Die Ehe ist die kleinste Zelle in dem Reich Gottes, falls du das nicht gewusst hast. Es wird auch ein Bibelvers aus dem Markus-Evangelium sehr oft zitiert. Markus 10, Vers 9. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das kennt ihr alle. Dazu kann man nur Ja und Amen sagen. Nur die Frage stellt sich, sind alle Ehen von Gott? Und dabei meine ich nicht nur das neue Gesetz in Deutschland mit der Homo-Ehe. Hat Gott die zusammengefügt oder du selber oder sonst jemand? Beispiel. Wie ist es mit Zwangsverheiratung? In bestimmten Ländern, aber das leider auch in Deutschland, weil die kommen auch aus diesen Ländern. Diese Zwangsverheiratung mit 12 Jahren, 13 Jahre, ja sogar habe ich was gehört von 6 Jahren. Oder Heirat aus egoistischen Gründen. Der oder sie ist reich und ich brauche das. Ich will meine Zukunft sichern. Geld ist der Grund. Aber natürlich sage ich das nicht. Natürlich ist das Liebe. Oder um Papiere zu bekommen, Aufenthalt zu bekommen. Nicht nur hier in Deutschland, in anderen Ländern. Und dann heiratest du irgendjemanden, um das zu bekommen. Oder so verliebt zu sein, dass man blind heiratet, ohne Gott vorher zu fragen. So im Traum ist ein Prinz erschienen und ich habe ihn. Und nach der Hochzeit plötzlich wurde ich schwach. Und habe ich gesehen, das war ein Heiratsschwindler oder was weiß ich was. Bei dieser oder so ähnlichen Ehen kann ich nicht sehen, dass das von Gott gewollt ist oder dass er zusammengefügt hat. Wir haben gelesen, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden? Hat das Gott zusammengeführt? Ich glaube nicht. Nun kommen wir zu unserem Thema von heute, zu einem ganz harten Brocken, nämlich Ehebruch. Manche sagen auch Affäre oder Seitensprung. Interessant. Es gab auch noch ein paar andere Worte. Wenn wir hören, dass der oder die einen Ehebruch begangen hat, dann ist das sehr schlimm in unseren Augen und in unseren Herzen ist das unverzeihlich. sehr vielen wird das einfach so unterstellt. Also wie viel ich weiß, allen Pastoren, Ältesten, Leiter, anderen, Ehepartner unterstellen, nur weil irgendwas siehst oder keine Ahnung, wird einfach so unterstellt. Und das geht raus. Aber es ist ein großer Kreis von Menschen, die Ehebruch begangen haben, aber wir kriegen das nicht mit. Sehr oft geschieht das im Verborgenen. Aber die Menschen sind so neugierig. Keiner will das zugeben. Doch habe ich eine Person mitbekommen. Ja, ich bin so neugierig. Immerhin, ehrlich. Der Herr hat uns nicht als Detektive oder Polizisten berufen in sein Reich, den anderen zu spionieren, nachzugehen, nachzumachen, nachzufahren oder sonst was. Wenn wir was sehen oder mitkriegen, dann urteilen wir nicht, sondern helfen demjenigen, dass er wieder auf den richtigen Weg kommt. Und das ist Gottes Weg. Jeder Ehebruch hat seinen Grund oder besser gesagt seinen Anfang. Beim Ehebruch denken wir sofort an die sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe. Viele sind weit gegangen, aber haben es nicht vollendet und denken sich, ich bin davon frei. Ich habe es nicht gemacht. Ja, ich bin weit gegangen, aber ich bin davon frei. Jesus sieht das anders. Jesus hat sogar den Kreis der Ehebrecher erweitert oder vielleicht sogar gleichgestellt. Und das lesen wir in Matthäus 5, Verse 27 und 28. Ihr habt gehört, sagt Jesus, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, da kann man auch für die Frauen und Männer ansieht, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Da kommen wir wieder auf dem Herzen. Gleich schon gestellt. Hier sagt Jesus, dass nicht nur die vollendete Tat Sünde ist, sondern schon in Gedanken oder im Herzen, also in den Gefühlen. Wenn das schon bis zum Herzen gekommen ist, ist es schon Sünde, weil Matthäus 15, 19 geschrieben steht, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Wie oft habe ich gefragt, ja, woher kommen die Gedanken? Aus dem Herzen. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen, alles das kommt aus dem Herzen. Einer hat mit jemandem geschlafen und der andere hat es nur in Gedanken oder Gefühlen gemacht. Beide Arten sind Sünde vor Gott. Beide brauchen, jetzt kommen wir, Waschung, Della, denk an das, Vergebung, Gnade vor dem Herrn. Was ist ein Ehebruch? In der Bibel wird Ehebruch und Hurerei sehr oft mit Götzendienst erwähnt. Sich von Gott abwandern, ihm untreu zu sein. Oder Duden sogar sagt, Ehebruch ist Verletzung der ehelichen Treue. Aber was ist eheliche Treue? In eine Treue wurde irgendwann irgendwo geschworen oder ausgesprochen. Es ist wie ein Vertrag, den zwei Menschen abmachen, oder es ist ein Bund zwischen Völker, das kennen wir ja so weltweit, oder zwischen den Stämmen oder Gruppen oder sogar zwei Menschen. Man legt sich fest, wie man miteinander umgeht. So einfach ist das. In der Ehe geschieht das auch und wir nennen das Ehebund. Bei der Eheschließung wird das vor Gott und vor den Zeugen ausgesprochen und von dem Pastor bestätigt. Was gehört alles dazu? Für diejenigen, die noch nie dabei waren bei einer Hochzeit in der Kirche. Zuerst wird festgestellt, ob man nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit dem Partner, also Braut oder Bräutigam, den Bund der Ehe schließen will. Also freien Entschluss, nicht, dass einer gezwungen ist oder mit hoher Summe Geld bezahlt, bestochen ist. Das wird festgestellt, wird gefragt. Dann fragt man, willst du deinen, jetzt Name, also willst du deinen Partner lieben, achten, ehren und die Treue halten alle Tage deines Lebens? Bist du bereit, die Kinder, die Gott euch schenken will, anzunehmen und sie im Geiste Christi liebevoll zu erziehen? Beide getrennt sagen für sich, ja, mit Gottes Hilfe. Ebi, war das so auch bei deiner Hochzeit? Elli, es wurde auch gefragt. So schließen die beiden den Bund der Ehe vor versammelter Mannschaft der Menschen, die als Zeugen dabei sind. Dann sagen sie noch einen Vermählungsspruch. Ich nehme dich, so sagen die Namen dabei, als meine Frau oder als mein Mann an und verspreche dir die Treue in guten wie in schlechten Tagen, in Gesundheit und in Krankheit. Ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe. Trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, jetzt wisst ihr, wie das geht. Wer will heiraten? Gleich hier nach vorne. Es geht nicht. Es braucht noch viele Gespräche davon. Also, der Ehebund besteht aus mehreren aufgeführten Punkten, die das Brautpaar sich vor Zeugen, also vor sichtbaren und unsichtbaren Welt, versprochen hat. Und das sind die: lieben, achten, ehren und die Treue halten. Wenn ein Punkt davon nachlässig oder veruntreut wird, dann ist das nicht zwangsmäßig Ehebruch, sondern Eheverletzung. Bei dem Bruch ist alles vorbei. Bruch, ist alles vorbei. Bei der Eheverletzung kann noch von dem Partner vergeben werden und so wird die Ehe gerettet. Was ich am Anfang über den Ehebruch gesagt habe, egal welche Art, in Gedanken oder Praxis, ist in dem Ehebund unter der Treue zu finden, Treue oder Untreue sein. Bei diesem Versprechen. Gott hasst Untreue. Auch die Menschen mögen das nicht. Und auch bei allen anderen Belohnungen, die wir lesen in Beispielen, was Jesus gebracht hat. Mein, was treue Diener, in klein war es mir treu. Mein treuer Diener, meine treue Tochter. Wenn Sie das mitkriegen, also Gott hasst Untreue, auch die Menschen mögen das nicht. Und wenn Sie das mitkriegen, urteilen Sie und erzählen Sie überall, wenn irgendwo eine Untreue war oder ist. Aber liebe Gemeinde, was ist mit anderen Punkten, die wir uns gegenseitig versprochen haben? Ist das weniger wert? Was ist mit der Liebe, wenn sie nachlässt? Ist das nicht schlimmer? Jesus hat gesagt, liebe sogar deine Feinde. Wie viel mehr sollte man jemanden lieben, mit dem man lebenslang zusammen ist? Und Johannes, der Apostel Johannes, hat gesagt, oder schreibt in 1. Johannes, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Ist dir das bewusst? Oder ist Menschenmörder, puh, nur weil du nicht liebst, oder wird nicht ewiges Leben haben? Das ist hart. Nur wegen Liebe. Lieblos zum Ehepartner zu sein, ist auch eine Verletzung des Ehebundes. Aber wer redet schon darüber? Wer ist schon deswegen angeklagt? Habe ich bis jetzt nicht mitgekriegt. Was ist mit der Ehre und Achtung, die wir uns auch versprochen haben damals? Ist das nicht genauso schlimm? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt, Artikel 1 des Gesetzbuches. Nicht in der Bibel, in Gesetzbuches. Schon an erster Stelle steht das. 2. Samuel 6, Vers 16. Davids Frau, Michael, verachtet ihren Mann, ihren Ehemann, ihren König. Und es geschah, als die Lade des Herrn in der Stadt Davids kam, schaute Michael die Tochter Sauls aus dem Fenster, als sie nun den König David von dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Da haben wir wieder Herzen. Könnt ihr später sehen, was von ihr geworden ist. Sprüche 14, 21 steht geschrieben, wer seinen Nächsten, und in der Ehe ist das der Partner Nächste, aber nicht nur, auch woanders, wer seinen Nächsten Verachtung zeigt, sündigt. Weiß nicht, ob jedem das bekannt war, bewusst war. Den Ehepartner nicht zu ehren oder zu verachten, ist auch eine Verletzung des Ehebundes. Wer ist schon deswegen angeklagt? Warum reden wir von einer Eheverletzung und von der anderen nicht? Weil wir Menschen sind und menschlich handeln. Auch hier sollte die gleiche Regel gelten. Nicht urteilen, sondern wenn es geht, helfen. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand das Gerücht über, oder Wahrheit, ist egal, verbreitet hat, indem er sagt, sie ehrt ihren Mann nicht oder er ehrt seine Frau nicht, aber Ehebruch wird sofort erzählt. bei Gott ist Sünder Sünder. Der Herr liebt Sünder Sünder, aber nicht die Sünder. Jesus hilft uns damit, damit wir rauskommen oder unsere Verpflichtung erfüllen, die er uns aufgetragen hat. Jesus verurteilt dich nicht. Er hilft dir, auf dem richtigen Weg zu gehen. Das ist Jesus. Zum Schluss möchte ich noch eine geistliche Sache ansprechen, die uns alle betrifft. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus unser Bräutigam ist und wir seine Braut sind. Das ist uns allen bekannt. Gott ist mit uns einen Bund eingegangen. Er steht unwiderruflich zu seinem Bund. Er ist treu auch dann, wenn wir ihm untreu sind. Er achtet dich. Er behandelt dich immer würdevoll. Er liebt dich. Er verurteilt dich nicht. Er erzählt deine Vergehen nicht herum. Er schützt dich auf allen deinen Wegen. Er kämpft für dich. Er ist stolz auf dich. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Er ist immer für dich da. Er sorgt für dich. Er vergibt dir alle deine Schuld. Das ist dein Jesus. Das ist dein Bräutigam. Das ist dein Retter und Beschützer. Das ist dein Herr und Erlöser. Halleluja. Die Frage stellt sich, wie ist dein Verhältnis zu ihm? Wie treu bist du zu ihm? Wie ehrst du und achtest du Jesus? Nicht nur Sonntag hier, nicht nur deine Hände hochheben, auch wenn du rauskommst, auch zu Hause, auch in der Schule, auch auf deinem Arbeitsplatz, in der Familie, egal wo du bist, wie ehrst du und achtest du Jesus, wie lieb hast du ihn wirklich, wie viel Zeit hast du für ihn, da entscheiden sich deine Prioritäten, deine Liebe in Tat und nicht einfach so mit Worten. Heute, bevor du zum Tisch des Herrn kommst, lass es zu, dass der Heilige Geist in dir wirkt. So wie Paulus schreibt in Korinther, jeder prüfe sich selbst. Dann mach das bitte jetzt. Prüfe nicht andere, sondern dich. Und wenn du was findest, wo du dich gegen jemanden oder gegen Gott direkt versündigt hast, dann bringe es in Ordnung und bitte Jesus, dass er dir vergibt. Und er wird es tun. Und so wirst du auch frei sein. Hast du Gott was versprochen? Vielleicht einen Bund gemacht mit ihm? Oder mit irgendjemandem? Aber du wolltest oder konntest es nicht halten? Dann ist jetzt die richtige Zeit, um Vergebung zu bitten. Und warum solltest du das tun? Weil dein Jesus, dein Bräutigam zu dir kommt und du willst dich für ihn vorbereiten. Du möchtest vorbereitet sein, wenn Jesus zu dir kommt. Du möchtest nicht, dass das irgendetwas zwischen euch steht. Wir lesen in Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, wer da will. Nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn der Geist und die Braut sagen oder bitten Jesus, komm, dann antwortet er in Vers 20, ja, ich komme bald. Amen.